SWR Kultur Hörbuch.
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 6. Als ich auf Eggerts Hof fuhr, schlugen die Schäferhunde an. Neben dem Haus hing die Fahne auf Halbmast. Ich nahm den Leinenbeutel mit Gösters Zwiebeln und stieg aus. Im Haupthaus ging die Eingangstür auf und Levi trat heraus. »Was willst du?« rief sie, die Hand an der Klinke. »Ich brauche Klamotten für das Kind. Ich kann euch Zwiebeln dafür geben«, sagte ich und hielt den Leinenbeutel hoch. Levis Gesicht sah verweint aus. »Du solltest besser gehen«, sagte sie. Ich tat ahnungslos. »Ist alles in Ordnung?« Ängstlich warf Levi einen Blick über ihre Schulter. »Was ist los?«, fragte ich. Eggert erschien hinter Levi. Sein Blick verfinsterte sich, als er mich sah. »Du«, rief er, »was fällt dir ein, dich auf meinem Hof blicken zu lassen?«
»Ich verstehe nicht, was los ist«, sagte ich.
»Willst du mich für dumm verkaufen?« Die Hunde hatten wieder zu bellen begonnen. Levi zupfte ihrem Vater am Ärmel.
»Vielleicht weiß sie es wirklich noch nicht«, sagte sie.
Eggert stieg die Steintreppen hinab und kam humpelnd auf mich zu. Auf seinem kahlen Kopf glänzte der Schweiß.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Meine Schwestern sind verschwunden«, sagte Levi. »Und ihr habt das zu verantworten«, sagte Eggert.
»Was heißt, sie sind verschwunden?«, fragte ich.
»Sie hat es wirklich noch nicht gehört«, sagte Levi zu ihrem Vater, der auf dem großen Hof plötzlich verloren wirkte. »Man hat ihre Autos verstreut in der Gegend gefunden«, sagte sie zu mir, »und ihre Zimmer sind leer, als hätten sie nie drin gelebt.« Sie stellte sich neben ihren Vater. »Sie sind doch öfter in der Gegend zu Fuß unterwegs«, sagte ich. Levi schüttelte den Kopf. »Niemand hat sie gesehen.« »Sie tauchen bestimmt wieder auf«, sagte ich.
»Willst du uns für dumm verkaufen?«, schrie Eggert und drückte mich gegen den Pickup. »Frag doch mal das Balk, das du im Wald gefunden hast, wieso meine Töchter nicht mehr da sind.«
»Ihr glaubt, Maces steckt dahinter?«
»Wer sonst?«
»Aber Maces war die ganze Zeit bei mir«, log ich.
»Das muss nichts heißen«, sagte er und verstärkte seinen Griff, so dass ich kaum noch Luft bekam.
»Lass sie los«, sagte Levi und schob sich zwischen uns.
Nur widerwillig ließ Eggert von mir ab. Ich rieb mir über den Hals.
»Seit Jahren leben wir hier friedlich. Dann taucht das Wechselbalg auf und nun das. Wie kann das nichts miteinander zu tun haben? Erklär mir das.«
Ich schwieg. Eggert wollte wieder einen Schritt auf mich zumachen, doch Levi hielt ihn fest.
»Das bringt sie uns auch nicht wieder«, sagte sie zu ihm.
»3 Tage hast du Zeit, das Kind an uns auszuliefern, sonst hole ich es mir«, sagte er.
Levi zog ihn zurück zum Haus.
3 Tage, wiederholte er.
Ich stieg in den Pickup und beeilte mich, vom Hof zu fahren. Im Rückspiegel sah ich, wie sie mir nachschauten. Erneut begannen die Schäferhunde zu bellen. Selbst als ich unser Haus erreichte, hatte ich noch das Gefühl, sie zu hören. In der Dämmerung verlor die Landschaft ihre Farbe. Edith lauerte mir auf. Sie stand im Flur bereit, die Doggen an ihrer Seite. Erschöpft ließ ich die Tür hinter mir zufallen.
»Was hast du dir dabei gedacht, einfach zu verschwinden und das Kind hier zu lassen?«, fragte sie.
»Wo ist Maces?«
»Ich habe sie ins Bett gebracht. Sie hat die ganze Zeit nach dir gefragt.«
»Wo bist du gewesen?«
»Levis Schwestern sind verschwunden«, sagte ich.
Edith schien nicht überrascht. »Dann haben sie jetzt einen Grund.«
Ich trat auf sie zu.
»Was weißt du darüber?«, fragte ich.
»Ich?
Verheimlichst du mir etwas?«
»Ich habe gesehen, wie sie durch die Gegend gegangen sind.«
»Levis Schwestern?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Die, die sie gesucht haben. Ich wusste, etwas muss passiert sein,
So nahe kommen sie unserem Haus ja sonst nie. Aber ich war mir nicht sicher. Ich dachte, vielleicht habe ich sie mir auch nur eingebildet. In der Dämmerung waren sie nicht klar zu erkennen. Ich habe sie auch gesehen. Edith nickte. Jetzt werden sie kommen, nicht wahr? Ja, ich kann nichts mehr tun. Für einen kurzen Moment glaubte ich, Edith würde einen Schritt auf mich zugehen. Sie hob den Arm, als wolle sie nach mir greifen. Doch dann ließ sie ihn abrupt sinken und blieb, wo sie war.
Ich habe dir gesagt, dass es so kommen wird, sagte sie. Bleibt uns am Ende nur die Flucht?
An Schlaf war nicht zu denken. Unruhig ging ich im Haus umher. Edith saß im Licht der Küchenlampe und unterstrich einzelne Sätze in dem Buch, das vor ihr auf dem Tisch lag. Sie schaute jedes Mal fragend auf, wenn ich in den Raum kam, doch ich wollte nicht mit ihr sprechen. Als mir das Haus zu eng wurde, ging ich in den Garten und lehnte mich gegen den Pflaumenbaum. Die Rinde kratzte an meinem Rücken. Ich legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Zweige. Die Blüten waren vertrocknet. In den nächsten Tagen würden sie abfallen. Pflaumen würde es wieder keine geben. Ich wollte in den Schuppen gehen und die Brennnesseljauche überprüfen, die ich vor Tagen angesetzt hatte, als ich etwas durch das Unterholz des Waldes brechen hörte. Ich zuckte zusammen und drehte mich um. Zwischen den Bäumen sah ich mehrere Rehe stehen, zittrig, mit nass glänzendem, kupferfarbenem Fell und verdrehten Augen. Ich bewegte mich nicht, doch sie mussten mich gewittert haben, denn sie ergriffen die Flucht und stolperten zurück in den Wald. In einem Ruck wandte ich mich ab und ging in den Schuppen. Als ich mich nach den Eimern mit der Jauche unter der Werkbank bückte, fiel mir die Dose mit meinen Milchzähnen entgegen. Schwer lag sie in meiner Hand. Ich öffnete sie vorsichtig. Lange starrte ich auf die 20 Zähne. Sie überlagerten sich mit dem Bild der flüchtenden Rehe. Es würde ein Fest geben. Ich war mir sicher. Ich hatte einen Plan. Ich ging nach oben in Maces Zimmer. Sie schlief tief und fest. Ich setzte mich zu ihr auf das Sofa und weckte sie. »Hast du deine Milchzähne noch?«, fragte ich. Verständnislos schaute Maces mich an. Ich packte sie bei den Schultern. »Sind dir schon einmal deine Zähne ausgefallen?« Sie schüttelte den Kopf. »Gut«, sagte ich. »Dann schlaf jetzt weiter.« Ich träumte, Eggerts Töchter wurden im Wald gefunden. Sie waren auf einer Lichtung eingeschlafen. 6 Mädchen, sternförmig angeordnet, im von der Sonne ausgeblichenen Moos. Hinter den geschlossenen Lidern zuckende Augäpfel, ihr Schlaf so dicht wie früher der Nebel. Ich träumte, sie hatten einen Nachmittag lang nahe am Fluss Quittenschnaps getrunken, eine Flasche nach der anderen, und wachten deshalb nicht auf. Sie verschliefen ganze Tage und bemerkten nicht, dass sich das Licht veränderte. Ich träumte, sie hielten sich mit Absicht versteckt und wollten, dass man sie suchte.
Noch in derselben Nacht fuhr ich zu Göster und Len. Im Haus brannte Licht. Ich klopfte und Göster ließ mich hinein. Sie trug ein weites Nachthemd, in dem ihr Körper fast verschwand. Sie führte mich in die Küche. Len saß am Tisch und trug ihre Sonnenbrille nicht. Über ihrer Iris lag ein milchiger Schleier. Ihr Blick ging ins Leere. Ich drückte ihre Hand und sie lächelte. »Ich habe im Wald Rehe gesehen. Wird es ein Fest geben?«, fragte ich. Göster nickte. »Und sie werden erst danach kommen, um das Kind zu holen, nicht wahr?« »Du weißt doch, wie viel ihnen diese Feste bedeuten«, sagte Göster und reichte mir ein Glas Wasser. »Was hast du vor?«, fragte mich Len. Ich verriet es ihnen nicht, denn ich wollte nichts riskieren.
Als die Brücke noch nicht gesprengt worden war, hatten sich oft Rehe und Wildschweine in die Gegend verirrt, auf ihrer Flucht fort von der Küste. Die Leute trieben sie mit ihren Hunden zusammen und erschossen sie auf offener Straße. Die jungen Mädchen legten die Gewehre an, so wie sie es von ihren Vätern gelernt hatten. In den gefliesten Küchen schlachteten die Männer die Tiere, hängten sie zum Ausbluten auf den Verandas an die Balken, und in der darauffolgenden Nacht fanden sich alle auf der Festzeltwiese ein, bauten Pavillons auf, holten Bänke und Tische herbei und grillten das Fleisch. Gegen Mitternacht, wenn es gar war, wurden die ersten Lieder angestimmt. So saßen sie bis in den frühen Morgen zusammen. Auch die Kinder waren dabei. Wenn ihnen die Augen zufielen, wurden sie von ihren großen Brüdern zu den Autos getragen und auf den Rückbänken schlafen gelegt. »Weißt du, das waren die guten Tage«, hatte mir Göster erklärt. »Damals gab es nichts, vor dem wir uns fürchteten.« Ich stand im Schutz der Bäume und blickte zur Festzeltwiese. Die Pavillons waren bereits aufgebaut, die weißen Plastiküberzüge frisch gereinigt. Dazwischen rauchte ein Grill. Autos parkten durcheinander. Bierbänke wurden aufgestellt. Ich hörte ein paar Frauen grölen. Auf einem Klapptisch lag auf einem Wachstischtuch das gehäutete Wild. Blut tropfte ins Gras. Etwas abseits bei der befestigten Feuerstelle hatten sich die Kinder versammelt und schichteten Zweige und Äste aus dem Wald auf. Ich konnte mich nicht gegen die Vorstellung wehren, dass sie beim Anzünden die Kontrolle verlieren würden. Vielleicht ein brennender Ast, der sich löste, hinausrutschte. Das Feuer würde sich in Sekunden ausbreiten. Lichterloh sah ich die Wiese brennen. Aber die Kinder wussten es besser. Bevor sie das angezündete Streichholz in den Reisig schoben, stellten sie Eimer mit Sand bereit und tränkten den Boden mit Wasser. Levke und Wolf lehnten an den Kanistern mit dem selbstgebrannten Quittenschnaps. In den Händen durchsichtige Plastikbecher mit der bräunlichen Flüssigkeit, mit der sie sich immer wieder zuprosteten. Auch die Frau mit dem groben Gesicht war da. Sie stand etwas abseits, aber so, dass ihr nichts entging. Mein Blick folgte den Hunden, die über die Wiese jagten. Nicht ganz entschieden, ob nur im Spiel oder im Ernst, stürzten sie übereinander und bleckten die Zähne. Hinter der Szenerie war der Himmel violett verfärbt. Früher hatten Len und Göster mich manchmal mit zu diesen Festen genommen, doch ich hatte mich immer fehl am Platz gefühlt. Die anderen Erwachsenen straften mich mit abfälligen Blicken oder taten so, als wäre ich nicht da. Auch die Kinder sahen nur ab und zu herüber. Göster und Len ließen mich zwischen sich sitzen und reichten mir etwas von dem Fleisch, wenn die anderen nicht schauten. Je weiter diese Abende voranschritten, desto mehr wurde getrunken. Wenn der erste von der Bank kippte, hatte ich gewusst, dass ich lieber verschwand, vor allem wenn sich Göster und Len bereits auf den Heimweg gemacht hatten. Einmal hatte ich es zu lange hinausgezögert. Eine Gruppe von halbstarken Mädchen kam auf die Idee, mich mit dem Schnaps aus ihren Bechern zu übergießen. Zu meinem Glück war nur eine von ihnen noch nicht betrunken genug. Alle anderen verfehlten mich. Bevor ihnen etwas Neues einfiel, was sie mit mir anstellen konnten, machte ich mich aus dem Staub. Im Haus legte ich mich in die noch gefüllte Badewanne. Das Wasser war eiskalt. Ich verließ die Wanne erst, als ich meinen Körper nicht mehr spürte. Zu Edith verlor ich darüber kein Wort. Je älter ich wurde, desto häufiger mied ich die Feste, bis ich irgendwann überhaupt nicht mehr dort auftauchte. Manchmal bemerkte ich noch den entfernten Feuerschein, wenn ich nachts durch den Wald ging, aber ich wahrte den Abstand. Jetzt sah ich, dass sich seit damals nichts verändert hatte. Nur die Gesichter der Leute waren älter geworden. Göster und Len konnte ich nirgends entdecken. Mit erhobenem Kinn ging ich über die Wiese zu den Pavillons. Als die Leute mich bemerkten, verstummten sie. Ich schob mich an den Bänken vorbei bis zum Grill, wo Pesold mit dem Rücken zu mir stand. Von der sich ausbreitenden Stille alarmiert, drehte er sich um.
Sieh an, was für eine Ehre. Dich vermissen wir hier seit Jahren. Hast du das Kind auch mitgebracht? Der Grill ist heiß genug, sagte er grinsend.
Ich sah ihn schweigend an.
War nur ein Scherz, Pesold lachte. Die 3-Tage-Frist ist ja noch nicht um.
Es gibt eine Sache, die ihr nicht bedacht habt bei eurer Behauptung, Maces sei ein Wechselbalg, sagte ich.
Levke und Wolf füllten sich ihre Becher auf und kamen näher. Aus einer anderen Richtung ertönte ein abfälliger Pfiff.
So, so. Pesold drehte sich wieder zum Grill und wendete das Fleisch.
Wusste nicht, dass wir noch verhandeln.
Die Leute grölten.
Mit erhobener Stimme sagte ich, jedem Kind in dieser Gegend sind die Milchzähne ausgefallen. In den Häusern stehen dafür die Beweise. Ich machte eine Pause. Aber Wechselbälger verlieren ihre Zähne nicht. Ihr Gebiss bleibt immer das eines Kindes. Auch bei Edith ist es so gewesen.
Bei der Nennung von Ediths Namen verdunkelte sich Pesolds Gesicht.
Wenn Maces etwas Fremdes ist, so wie Edith, wird sie keinen Zahn verlieren, sagte ich.
Von den Bierbänken erklang vereinzelt zustimmendes Murmeln. Ich fuhr mit meiner Rede fort.
Das Kind ist genau in dem Alter, in dem sich der Zahnwechsel vollzieht.
Wenn es also doch passiert, ist das ein Zeichen, dass es Teil der Gegend ist, so wie ihr.
Triumphierend schaute ich zu Pesold. Die Leute erhoben sich von den Bierbänken, um besser sehen zu können. Die Szene bot für sie eine willkommene Abwechslung. An Pesolds Blick konnte ich erkennen, dass er mir nicht traute. Aber der Tumult, den meine Rede ausgelöst hatte, ließ sich nicht beruhigen. Das Warten darauf, ob einem Kind die Zähne ausfallen, stellte in Aussicht, dass es endlich wieder etwas gab, über das man sprechen konnte.
Nachdenklich wandte sich Pesold zum Grill. Die heißen Kohlen trieben ihm den Schweiß ins Gesicht. Er fuhr sich über den Nacken, nahm mit einer Gabel das durchgebratene Fleisch vom Grill, stapelte es auf den bereitstehenden Tellern und packte neue, noch rohe Stücke auf den Rost. Ihr Fett zischte in der Hitze. Er drehte sich wieder zu mir und pulte mit dem Zinken der Gabel ein Stück Steak zwischen den Zähnen hervor und spuckte es mir vor die Füße. Die anderen hielten den Atem an. Gespannt warteten sie darauf, was Pesold sagen würde.
»Und dein Vorschlag ist jetzt, dass wir uns gedulden. Für Monate, Jahre.« Er lachte. Die Leute stimmten ein.
»Die Zähne werden Maces bald ausfallen«, sagte ich mit Nachdruck.
Pesold wandte sich an die anderen. »Aber wir sind ja alle der Meinung, dass es sich bei Maces«, er sprach ihren Namen mit Abscheu aus, »nicht um ein wirkliches Kind handelt. Was bedeutet, wir würden vergeblich warten, während dieses Balg weiter sein Unwesen treiben kann?«
Die Leute nickten.
»Gebt uns 6 Monate«, sagte ich. »Wenn bis dahin kein einziger ausgefallen ist, liefere ich das Kind an euch aus.«
6 Monate sind ganz schön lang. Nicht auszumalen, was in dieser Zeit alles Schlimmes passieren könnte.
4 Monate reichen auch aus, sagte ich schnell. Ihr werdet sehen.
Pesold kam mir mit dem Gesicht ganz nahe. Ich konnte die geplatzten Äderchen in seinen Augen sehen.
Wenn hier einer bestimmt, wie viel Monate Schonfrist du bekommst, bin ich das,
sagte er so leise, dass niemand es gehört haben konnte. Und dann laut für die anderen,
jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ein Kind, auch wenn es nicht von hier ist, sollte nicht unschuldig sterben. Ich würde deshalb sagen, dass wir es für 2 Monate dulden. Aber wenn es dann keinen Zahn verloren hat, werden wir es holen. Denn leichtsinnig sollten wir nicht werden, auch wenn wir dann vielleicht ein Kind auf dem Gewissen haben. Das verstehst du doch, oder?
Ich wollte etwas erwidern, wurde aber von Eggert unterbrochen, der nach vorne stürzte.
2 Monate soll ich warten?« rief er.
Sein Mund war mit Bratenfett verschmiert, der Blick glasig.
»Was, wenn es dann für meine Töchter zu spät ist?«
Murrende Rufe aus den hinteren Reihen wurden laut.
»Maces hat mit dem Verschwinden deiner Töchter nichts zu tun«, sagte ich.
Eggert wollte mir mit der Faust ins Gesicht schlagen, doch ich wich ihm mühelos aus. Seine Bewegungen waren durch den Schnaps unkoordiniert und langsam. Er verlor sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die mit dem groben Gesicht löste sich aus der Menge und half ihm auf.
»Eggert hat recht«, sagte sie. »Selbst 2 Monate sind zu riskant. Wir haben uns bei der Sprengung der Brücke geschworen, nie wieder jemanden aufzunehmen«, sagte sie und stellte sich neben Eggert.
»Ich verspreche euch, dass in den 2 Monaten nichts passieren wird«, sagte ich.
Pesold lachte. Die mit dem groben Gesicht sagte, »Es nur zu versprechen ist nicht genug.«
Es wurde still. Gebannt waren alle Blicke auf uns gerichtet.
»Wenn es wieder einen Vorfall gibt, verlassen das Kind und ich die Gegend«, sagte ich.
Die Leute auf den Bänken begannen miteinander zu flüstern. Die Frau wollte etwas sagen, aber Pesold schnitt ihr das Wort ab.
»Und Edith«, sagte er.
»Was?«
»Wenn wieder etwas passiert, muss auch Edith die Gegend verlassen.«
Ich spürte meinen Puls. Pesold hielt wieder alle Fäden in der Hand. Vielleicht war es sogar das, worauf er die ganze Zeit hinausgewollt hatte.
Ich straffte die Schultern und sagte, »Ihr habt mein Wort.«
Pesolds Augen glühten.
»Sag es richtig.«
Ich hob die Hand. »Sobald irgendetwas passiert, das hier nicht passieren darf, werden Maces, Edith und ich die Gegend verlassen.«
»Nun gut«, sagte Pesold. »Wir sind ja zivilisierte Menschen. Eggert, da stimmst du uns doch zu, oder?«
Alle wussten, dass es keine wirkliche Frage war. Eggert blieb nichts anderes übrig, als zu nicken. Damit hatte Pesold ein Machtwort gesprochen. Er beugte sich zu ihm und sagte, »Wenn das Kind schuldig ist, wird es seine gerechte Strafe erhalten. Dann wirst du auch deine Töchter wiederbekommen.«
Er klopfte ihm auf die Schulter und ich konnte sehen, dass er sich wie wahnsinnig freute, 2 Monate lang die Hetzjagd zu planen.
»Nun trinken wir aber endlich«, sagte er und griff sich seinen Becher. Die anderen folgten seinem Beispiel.
»Auf die Gegend«, rief er.
»Auf unser Leben«, antworteten sie ihm und stürzten den Quittenschnaps mit vor Erregung verzerrten Gesichtern hinunter. Das Stimmengewirr setzte wieder ein. Ich wurde nicht mehr beachtet. Eggert stand auf und torkelte zu mir.
»Ich bringe das Balg schon vorher um, wenn du nicht aufpasst«, zischte er.
Pesold trat hinter ihn und legte einen Arm um die Schulter.
»Lass gut sein, Eggert. Das Kind wird uns nicht durch die Lappen gehen.«
Eggert schüttelte ihn ab. »Seit wann bist du auf Skaldes Seite?«
»Schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Du scheinst die Dinge nicht mehr klar zu sehen.«
Für einen Moment glaubte ich, Eggert würde sich auf Pesold stürzen, doch er hob nur die Hand, murmelte etwas Unverständliches und torkelte zurück an seinen Platz. Ich wollte mich davonstehlen, aber Pesold drehte sich zu mir um und hielt mich fest.
»Ich warne dich. Komm nicht auf die Idee, irgendeine Dummheit anzustellen, hörst du?
Und Edith sollte uns auch nicht in die Quere kommen. Auch keine Spielchen mit den Hunden, verstanden? Sonst könnte es nämlich passieren, dass euer Haus aus Versehen Feuer fängt.«
»Ich hab's kapiert«, sagte ich. Pesold grinste und ließ mich los.
»Dann ist ja gut.«
Ich sah zu, dass ich wegkam.
Im Bad lag Edith in der Wanne.
»Du riechst nach Rauch«, sagte sie. »Wo bist du gewesen?«
Ich beugte mich über das Waschbecken und sah mir im Spiegel in die Augen. Ich versuchte ein Lächeln, doch es verrutschte.
»Das Kind ist jetzt sicher«, sagte ich und drehte mich um.
Sie runzelte die Stirn. Ich erzählte ihr vom Fest und was ich hatte aushandeln können. Edith griff nach ihren nassen Haaren, drehte sie zu einem Zopf und drückte das Wasser heraus.
»Und was passiert, wenn Maces die Zähne nicht ausfallen?«
»Das werden sie.«
»Wieso bist du dir da so sicher?«
»Sie ist im richtigen Alter.«
»Mir sind sie nie ausgefallen.«
Ich schwieg. Edith sank zurück in die Badewanne. Wasser schwappte über den Rand und lief auf die Fliesen. Für mich hört es sich so an, als hättest du nur wieder einen Aufschub ausgehandelt. Und selbst wenn Maces die Zähne ausfallen, wird Pesold sicherlich trotzdem einen Grund finden, warum du sie an ihn ausliefern musst. 2 Monate sind eine lange Zeit. Edith betrachtete die Wellen, die durch die Bewegung ihres Körpers entstanden.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass Levi's Schwestern nicht verschwunden sind?
Wie meinst du das?
Vielleicht sind sie freiwillig von hier fortgegangen.
Wohin sollen sie gegangen sein?
Du glaubst doch nicht, dass sie sich einfach so in Luft aufgelöst haben.
Irgendeine logische Erklärung wird es geben, aber sie haben die Gegend sicher nicht freiwillig verlassen.
Wieso bist du dir da so sicher?
Das wäre lebensmüde. Nur noch hier in der Gegend ist es sicher.
Wenn du meinst, sagte Edith, wir vermieden es, einander anzusehen. Schwer stand unser Schweigen zwischen uns.
Du musst die Zähne verlieren, sagte ich am Abend zu Maces. Wir saßen am Küchentisch und aßen eine dünne Zwiebelsuppe. Wenn sie dir ausfallen, kannst du hierbleiben, im Haus, mit mir und Edith.
Maces senkte den Kopf und drehte den Löffel auf der Tischplatte.
Und wenn sie mir nicht ausfallen?
Die Zähne werden dir ausfallen, sagte ich entschieden.
Maces nickte, doch sie schien etwas anderes zu beunruhigen.
Die Erinnerungen an die Zeit nach dem Fest haben etwas Flirrendes. Ich begann Maces das Land zu zeigen. Jeden Morgen, noch bevor die Sonne aufging, weckte ich sie. Wir aßen ein karges Frühstück aus getrockneten Wurzeln, manchmal ein paar Nüsse, dann gingen wir los. Ich zeigte ihr immer ein anderes Stück der Gegend. Den Pickup benutzten wir kaum. Ich hatte das Gehen vermisst und ich wollte mich nicht an die Straßen halten müssen. In diesen frühen Stunden war es draußen noch auszuhalten. Wir rasteten kaum und waren in ständiger Bewegung. Wenn es am Vormittag so heiß wurde, dass der Teer auf der Straße schmolz, lagen wir nur noch im Schatten. Stundenlang lief ich mit ihr durch die Gegend und erklärte ihr die Details. Ich zeigte auf umgestürzte Bäume, die Landlinie am Horizont, Ackersenf, echtes Eisenkraut, Moschusmalve, wie die Feldsteine zu unverrückbaren Formationen gestapelt waren. 3 einsame Birken auf offenem Feld. Die leuchtend orangenen Vogelbeeren und der sandige Boden. Ich tat, als gäbe es nichts mehr zu befürchten. Wenn die Sonne noch höher stieg, machten wir uns auf den Rückweg. Wir flüchteten ins Haus. Gegen die Hitze hängte ich in den Räumen nasse Tücher auf, doch selbst das half kaum. Die Vorhänge ließen wir den ganzen Nachmittag geschlossen und dösten im Dämmerlicht vor uns hin. Abends, wenn ich Maces ins Bett brachte, sprach sie den Namen der Pflanzen, die ich ihr gezeigt hatte, leise vor sich hin, bis sie eingeschlafen war.
Du solltest aufhören, ihr Dinge beizubringen, die sie nicht gebrauchen kann. Am Ende machst du ihr falsche Hoffnungen, sagte Edith. Aber ich hörte nicht auf sie. Während unserer Streifzüge fiel mir auf, dass alles noch trockener geworden war. Die Wiesen und brachliegenden Felder erinnerten mich an die Beschreibungen von Steppen, die Edith mir früher einmal vorgelesen hatte. Das gelbbraune Gras, die fast blattlosen Büsche und Bäume. Scharfkantig schnitten ihre Äste in den blauen Himmel. Dann wieder ganze Heckenzüge, die blühten. Schon von Weitem rochen wir sie. Die Idylle hatte etwas Brutales. Der Geruch drückte sich gegen meine Stirn und ließ mich schwindeln. Auch kam mir die Landschaft stiller vor. Die Luft stand unbewegt. Das vibrierende Zirpen der Insekten schien in die Wiesen gesickert zu sein. Trotz allem ging ich noch immer davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis dieser endlose Sommer ein Ende finden würde. Oft stellte ich mir vor, wie ich Maces eines Tages durch das nebelverhangene Land führte. Ich sah uns in 2 identischen Regenjacken über nasse Wiesen laufen, der blaue Himmel hinter dicken Wolken verborgen, das Licht stumpf, Büsche und Bäume im satten Dunkelgrün, von ihren Zweigen tropfte es. Noch heute finde ich dieses Bild in meinen Träumen. Am liebsten ging Maces mit mir in den Wald. Manchmal lagen wir für Stunden zwischen den Kiefern auf dem Boden und bewegten uns nicht. Fast fühlte es sich so an, als würden wir in der Landschaft versinken. Ich stellte mir dann vor, wie es wäre, nie wieder aufzustehen. Wie lange würde es dauern, bis unsere Körper nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden wären? Möwen fanden wir nicht. Sie stürzten längst nicht mehr so oft aus dem Himmel wie früher. Ich erzählte Maces, wie ich mich als Kind im Wald immer auf die Suche nach ihnen gemacht hatte. Meist wurde ich fündig, wenn der Wind aus Norden kam. Was ich Maces nicht verriet, war, dass ich die Möwen vor Edith verstecken musste. Als sie mich einmal dabei erwischte, schlug sie mich grün und blau. Auch Hunger war für sie kein Argument, die Vögel zu essen. Bevor wir in den Wald gingen, bat mich Maces jedes Mal um ein Stück Zwieback. Bei unseren Streifzügen legte sie es auf einem Baumstumpf, nicht weit von unserem Haus. Als ich sie danach fragte, sagte sie, »Für die Tiere.« Ich hielt sie nicht davon ab, obwohl ich mir sicher war, dass der Wald so leer war, als hätte man ihn umgedreht und alles Lebendige herausgeschüttelt. Kurz darauf wurde ich eines Besseren belehrt. In einem dornigen Schlehenstrauch fanden wir eine Katze, in ihrem Fell Kletten. Sie fauchte laut, als wir die Zweige zur Seite schoben. Alle Katzen waren aus den Häusern verschwunden, kurz nachdem die Brücke gesprengt worden war. Das hatte mir Len erzählt. Auch mit Tellern, die randvoll mit Milch gefüllt waren und die Leute draußen vor die Tür stellten, ließen sie sich nicht locken, sie blieben in den Wäldern. Bis zu diesen Tagen hatte ich geglaubt, sie wären alle längst umgekommen. »Lass dich nicht beißen«, sagte ich zu Maces. In gebückter Haltung näherte sie sich der Katze und rief lockend nach ihr. Zu meinem Erstaunen hörte die Katze auf, einen Buckel zu machen. Maces hockte sich vor sie und sie drückte ihren Kopf gegen ihre Hand. »Komm jetzt«, sagte ich und zog sie weiter. Die zahme Katze war mir nicht geheuer und ich wollte so schnell wie möglich aus dem Wald rauskommen, aber sie folgte uns und strich mauzend um Maces Beine. »Können wir sie nicht mitnehmen?«, fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Sie stirbt sicher bald«, sagte ich, ohne Maces dabei anzusehen. »Sie gehört in kein Haus«,